Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Gerhard Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Werkverträge. In der Fleischindustrie soll es sie vom nächsten Jahr an nicht mehr geben. Denn Werkverträge würden immer wieder genutzt, um vor allem osteuropäische Arbeiter auszubeuten. So sieht es zumindest Arbeitsminister Hubertus Heil. Er spricht von organisierter Lohndrückerei und hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, um Werkverträge in der Fleischindustrie zu verbieten. Nun gibt es Werkverträge auch in anderen Branchen, zum Beispiel in der Bauwirtschaft. Und auch dort werden sie häufig genutzt, um ausländische Arbeitskräfte zu schlechteren Konditionen zu beschäftigen. Manfred Götzke hat sich umgehört.
Zdravko Georgiev ist Maler und Lackierer. Seit 10 Jahren arbeitet der Bulgare in Deutschland, verputzt Wände, spachtelt und lackiert. Und immer wieder muss er hart darum kämpfen, dass er seinen Lohn bekommt. So wie vor einem Jahr, als er für einen Subunternehmer ein Hotel in Hamburg renoviert hat. Georgiev musste vor Gericht ziehen, damit sein Arbeitgeber zahlt. Mit dem Gewerkschaftsberater Stanimir Mihailov vom Düsseldorfer Büro der Beratungsstelle Arbeit und Leben bespricht er, wie viel der Subunternehmer ihm noch genau schuldet. Bis heute stottert die Firma seinen ausstehenden Lohn in Raten ab.
Im ersten Monat hat er mir nichts gezahlt, im zweiten nicht, im dritten auch nicht. Als ich danach krank wurde, hat er mir einfach fristlos gekündigt. Und die anderen Bulgaren und Rumänen, die bei ihm gearbeitet haben, hat er auch so ausgebeutet.
Das Subunternehmen hatte den Auftrag übernommen, Maler- und Spachtelarbeiten in dem Hamburger Hotel auszuführen. Ein klassischer Werkvertrag in der Bauindustrie. Georgiev sollte dabei helfen und bekam einen Arbeitsvertrag. 1.800 Euro brutto monatlich plus Zulage. Zahlen wollte der Subunternehmer davon allerdings zunächst gar nichts.
Ich lasse mir sowas nicht mehr gefallen. Ich habe vor Gericht gewonnen. Er zahlt mir den ausstehenden Lohn immer noch aus, in Raten.
Der 55-jährige Bulgare hat für viele Firmen in Deutschland gearbeitet. Was ihm bei seinem letzten Arbeitgeber widerfahren ist, war für ihn nicht die Ausnahme, es war die Regel.
Alle Firmen, bei denen ich vorher gearbeitet habe, haben mich auch abgezockt. Viele haben nur einen Teil des Lohns gezahlt, andere gar nichts. Sie nutzen aus, dass man aus Osteuropa kommt. Sie merken, dass man sich hier nicht auskennt und denken, sie kommen damit durch. Ich habe vorher in Portugal, Griechenland und Russland gearbeitet. Da ist mir das nie passiert. Als ich dann nach Deutschland gekommen bin, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es hier so läuft. Ausgerechnet hier. Ich frage mich schon, warum die deutsche Regierung dagegen nicht mehr unternimmt.
Der Politologe und Gewerkschafter Mihailov kennt zahllose Fälle wie den von Georgiev. Überall würden Osteuropäer von ihren Arbeitgebern abgezockt und ausgebeutet. In der Landwirtschaft, in der Fleischindustrie, im Hotelgewerbe und eben auch auf dem Bau. Wie in der Fleischindustrie habe die Ausbeutung auch in der Bauwirtschaft System, meint Mihailov.
Es ist auf jeden Fall ein System, weil auch in dieser Branche es dazu kommt, dass Löhne vorenthalten werden, dass nicht alle geleisteten Arbeitsstunden dann auch vergütet werden, dass Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder im Urlaub zum Beispiel nicht gewährt wird. Wenn das immer wieder passiert, dann wüsste ich jetzt keine Gründe zu sagen, das hat kein System.
Etwa 6.200 Verstöße gegen den Mindestlohn deckte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 2018 in allen Branchen auf. Rund 3.500, also mehr als die Hälfte, in der Baubranche. In den vergangenen Monaten ist die Fleischindustrie in den Fokus der Politik geraten. Um für menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen zu sorgen, werden dort ab Januar Werkverträge verboten. Außerdem sollen die Betriebe stärker kontrolliert und Verstöße gegen den Arbeitsschutz höher bestraft werden. Sollte das Verbot wirklich für bessere Arbeitsbedingungen sorgen, es könnte ein Vorbild für die Baubranche werden, meint Gewerkschaftsberater Mihailov. Denn durch die Unter- und Untervergabe von Werkverträgen an eine Vielzahl von Subunternehmen werde auch in der Baubranche die Verantwortung für Verstöße verschleiert, meint Mihailov.
In der Baubranche wäre das insofern notwendig, wenn jemand dann die Verantwortung klar übernehmen kann für die Missstände. Auf jeden Fall gibt es Menschen, die sich hinter diesem System verstecken wollen. Wenn das in der Baubranche eingeführt würde, hätte das Vorteile.
Branchenvertreter sehen das anders. Schon im Frühjahr warnte der Zentralverband des deutschen Baugewerbes vor einem Verbot von Werkverträgen. Auf dem Bau seien Bauherren auf die Vergabe von Werkverträgen an Subunternehmen in den jeweiligen Gewerken angewiesen, meint ZDB-Geschäftsführer Heribert Jüris.
Wenn Sie ein Haus bauen wollen, dann besteht das Haus ja nicht nur aus Mauerwerk, sondern auch aus einem Badezimmer, aus Elektroarbeiten und Ähnliches. Und der Bauunternehmer ist im Regelfall halt ein Hochbauer. Der wird also das Mauerwerk selber machen. Aber für bestimmte weitere Arbeiten wird er Spezialunternehmen heranziehen. Ein Verbot von Untervergaben von Werkverträgen hätte dann zur Folge, dass diese Spezialisten nicht mehr die Arbeit am Bauwerk verrichten können, für die sie speziell geschult sind und für die sie auch eine gute Leistung erbringen.
Jöris bestreitet keineswegs, dass es Probleme gibt, dass Subunternehmer Mitarbeitern den Mindestlohn verweigern oder gar nichts zahlen. Wo es Gesetze gibt, würden sie immer mal wieder gebrochen, auch auf dem Bau. Um das zu verhindern, bräuchte es allerdings kein Verbot von Werkverträgen, sondern mehr und effektivere Kontrollen des Zolls.
Das Problem, was wir dort haben, ist, dass der Zoll, der das Ganze kontrollieren soll, von der Politik immer wieder mit anderen und neuen und komplexeren Aufgaben überfrachtet wird und dass deswegen eine breite Kontrolle in der Breite wirklich Mangelware ist an der Stelle.
Ovidio Mendrile steht vor der Mall of Berlin. Ein riesiges Luxus-Einkaufszentrum aus Marmor und Glas in Berlin-Mitte. Eröffnet 2014, Baukosten etwa 1 Milliarde Euro. Mehrere Monate lang hat der rumänische Arbeiter hier für einen kleinen Subunternehmer auf dem Bau geschuftet, Zementsäcke und Bauschutt geschleppt. Der Subunternehmer hatte den Auftrag von einem weiteren Subunternehmer übernommen, der wiederum von einem weiteren Subunternehmer beauftragt wurde. Eine lange Kette, an deren Ende Ovidio Mendrile stand, der den vollen Lohn für seine Arbeit nie erhalten hat.
Es fühlt sich einfach mies an. Ich habe hier so lange und hart gearbeitet und mein Geld nicht bekommen.
Wie er wurden Dutzende seiner Kollegen um ihren Lohn geprellt. Einige verloren ihre Wohnung, mussten auf der Straße leben, hatten kein Geld, um sich Essen zu kaufen, erzählt er.
In den ersten Wochen hat mir der Subunternehmer 6 Euro pro Stunde gezahlt, dann 7. In den letzten beiden Monaten hat er mir gar nichts mehr gezahlt.
Auch einen Arbeitsvertrag hat Mendrile nie erhalten. Wie viele andere Arbeiter, die von dem Subunternehmen beschäftigt wurden, hat er schwarz gearbeitet.
Er hat uns gesagt, klar, ihr bekommt einen Arbeitsvertrag. Ich habe immer wieder danach gefragt. Am Ende jeden Tag. Aber es gab keinen.
Kein voller Lohn, kein legaler Arbeitsvertrag. Und das bei einem Mammutprojekt. Nur einmal habe der Zoll die Baustelle auf Schwarzarbeit kontrolliert, erzählt Mendrile.
Als die Kontrolleure kamen, hat uns der Chef gesagt, versteckt euch irgendwo in einem der Zimmer, damit die uns nicht entdecken, ohne Papiere. Wir hatten ja keinen Vertrag, keine Papiere, nichts. Wenn die uns entdeckt hätten, ohne irgendwas.
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls, in diesem Fall hat sie jedenfalls nichts gebracht. Ovidio Mendrile und ein weiterer Bauarbeiter von der Mall of Berlin haben schließlich auf die Zahlung ihres Lohns geklagt. Etwa 4.000 Euro schuldet ihm sein früherer Arbeitgeber noch, sagt der Bauarbeiter. Doch da das Subunternehmen und auch seine Auftraggeber Insolvenz angemeldet hatten, forderten Mendrile und seine Kollegen das Geld vom Bauherren. Der Prozess zog sich über Jahre hin. 2019 haben sie vor dem Bundesarbeitsgericht verloren. Der Bauherr sei nicht für die ausstehenden Löhne verantwortlich, so das Gericht. Auch hier Subunternehmerketten und organisierte Verantwortungslosigkeit.
Ich verstehe das Urteil bis heute nicht. Es gab ja zahlreiche Beweise dafür, wie viel ich gearbeitet habe. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass so etwas in Deutschland möglich ist. Ich hätte gedacht, dass die Firmen in Deutschland seriös sind. Aber das sind sie wohl nicht.
Ovidio Mendrile wendet sich ab vom Glitzerbau der Mall of Berlin. Mitten im Zentrum der Hauptstadt. Ein steingewordenes Monument für die Ungerechtigkeiten im Niedriglohnsektor, im doch so reichen Deutschland.
Manfred Götzke über prekäre Beschäftigung in der Bauwirtschaft. Um die deutsch-russischen Beziehungen steht es nicht sonderlich gut. Und mit dem Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Nawalny ist das Klima noch frostiger geworden. Die Bundesregierung und die Europäische Union machen die russische Regierung mitverantwortlich und deshalb soll es jetzt neue Wirtschaftssanktionen gegen Russland geben. Die Geldvermögen hochrangiger Kremlvertreter im Ausland sollen eingefroren werden. Damit verschärft die EU den Sanktionskatalog, der die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland seit der Krim-Annexion vor 6 Jahren ohnehin schon belastet. Das spüren vor allem ostdeutsche Unternehmen, denen ein wichtiger Absatzmarkt verloren geht. Sabine Adler berichtet.
Die Brandenburger Firma Balz mit ihren knapp 300 Beschäftigten stellt Elektrosteckverbindungen her, wie man sie zum Beispiel bei Open-Air-Konzerten braucht. Bis 2014, dem Jahr der Krim-Annexion, lieferte Balz solche Elektrostecker auch an die russische Armee. Elektroingenieur Thomas Brünig, bei Balz verantwortlich für das Russlandgeschäft, erlebt seit geraumer Zeit, wie verschnupft die russischen Partner mittlerweile auf die immer neuen westlichen Strafen reagieren, die nicht nur die EU, sondern oft auch die USA mitbeschließen.
Wir merken es, dass gewisse Teilbereiche in der Wirtschaft mit Herstellern, Lieferanten aus dem asiatischen Bereich besetzt werden, wo früher europäische, schriftlich deutsche Unternehmen dort tätig waren. Wir haben es mit Schwierigkeiten in der Zollabwicklung zu tun. Wir haben es mit Schwierigkeiten und vor allem dem preislichen Druck bei gewissen Geschäften zu tun. Also das sind die spürbarsten Merkmale, die wir dort erkennen.
Die zuletzt verabschiedeten Sanktionen wegen der Vergiftung des Korruptionsaufklärers Alexei Nawalny trägt der ostdeutsche Geschäftsmann allerdings ausdrücklich mit.
Also diese Sanktionen, die finde ich eigentlich richtig. Die finde ich richtig, weil hier ganz einfach gegen Menschenrecht verstoßen wurde und das ist meine ganz klare Meinung dazu.
Anders als bei den jetzigen Nawalny-Sanktionen, die die deutschen Firmen nicht berühren, waren die Auswirkungen durch die Krim-Sanktionen zum Teil schmerzhaft. Für Russland und Deutschland. Seit dem Jahr 2013, also der Vorsanktionszeit, ging der Russlandhandel in Sachsen um 70% zurück, fast um 3/4. Kein anderes Bundesland war und ist so gebeutelt wie Sachsen. Beim Chemnitzer Maschinenbauer Niles Simons ist zwar kein einziger Arbeitsplatz verloren gegangen, doch die Belegschaft sei verunsichert gewesen. Und die Führung habe sich neu orientieren müssen. Denn auch die Maschinenbauer stellten, wie Balz in Brandenburg, Produkte sowohl für zivile als auch militärische Nutzung her. Was die Krim-Sanktionen untersagten, erinnert sich Klaus Kräher.
Ich meine, es gibt eine ganz klare Aussage, die da heißt, Güter für militärische Zwecke dürfen in solche Länder grundsätzlich nicht geliefert werden. Dazu stehen wir auch, das ist auch Teil unserer eigenen Compliance, die wir im Unternehmen haben. Und ob die Sanktion am Ende greift oder nicht greift, das ist immer die Frage, wen am Ende solche Sanktionen nützen. Das ist schwierig zu sagen.
Viele Beschäftigte kennen die Partner auf der russischen Seite seit etlichen Jahren. Klaus Kräher aus Chemnitz schätzt diese Kontinuität.
Früher, und das hat wenig mit Nostalgie zu tun, sondern es war einfach eine Tatsache, war Russland natürlich für uns Handelspartner Nummer eins. Von den ca. 400 Maschinen, die im Jahr hier produziert wurden, gingen gut 90% nach Russland oder in die frühere Sowjetunion. Heute sieht die Welt ein bisschen anders aus, logischerweise. Wir sind heute mit ca. 80% Exportanteil immer noch sehr im Auslandsgeschäft tätig. Russland liegt momentan auf Platz 3.
Die mit Russland kooperierenden Unternehmen in Sachsen haben eine lange Talfahrt hinter sich. Denn die Sanktionen, die an den Minsker Friedensprozess gekoppelt sind und auf die Besetzung der Krim bzw. den Krieg in der Ukraine reagierten, reglementieren Exporte stark. Was dem Ausbau der Infrastruktur auf der Krim dienen könnte, wird nicht genehmigt. Auch bestimmte Technologietransfers nicht, darunter solche, wie sie der Chemnitzer Maschinenbauer von der Knight Simons Hegenscheid-Gruppe geplant hatte.
Wir hatten ein Joint Venture, ja, wie man salopp sagt, bereits in den trockenen Tüchern. Und dieses wurde dann im Nachgang zu oder nach Verhängung dieser Sanktionen gekündigt, sodass wir am Ende ja, auf den Investitionskosten oder den Kosten, die wir bis dato hatten, sitzen geblieben sind. Das war eigentlich das einschneidendste Ereignis. Es ging darum, in Russland ein Unternehmen aufzubauen, ein Tochterunternehmen, was speziell für den russischen Markt Maschinen herstellt.
Der Deal platzte. Rund 15 Millionen Euro waren in den Sand gesetzt. Doch nur die verhängten Sanktionen samt der Gegensanktionen für den Rückgang des Russlandsgeschäfts verantwortlich zu machen, greife viel zu kurz, sagt Ricardo Giucci von Berlin Economics, einer Wirtschaftsagentur, die die Bundes- und andere Regierungen berät.
Es kamen die Sanktionen im Juli 2014. Und dann hat man beobachtet, der Export nach Russland geht dramatisch zurück. Aber das Problem ist, dass gleichzeitig auch der Ölpreis stark gesunken ist. Wenn der Ölpreis sehr hoch ist, dann geht es den Russen gut wirtschaftlich, dann haben sie Kaufkraft, dann können sie auch viele investieren und kaufen dann deutsche Güter unter anderem. Wenn der Ölpreis niedrig ist, dann gibt es weniger Einkommen, weniger Devisen und der Import geht stark zurück.
Nach Auffassung des Analysten Giucci waren ein weiterer ausschlaggebender Faktor für den Einbruch im bilateralen Handel die Finanzsanktionen, die Russland hart, die EU aber kaum getroffen hätten.
Bestimmte Institutionen, Finanzinstitutionen in Russland waren sanktioniert und die hatten natürlich Kredite im Westen aufgenommen, die man normalerweise Jahr für Jahr verlängert. Und auf einmal hieß es, das darf nicht verlängert werden. Und deswegen müssen diese Finanzinstitutionen in Russland ihre Schulden im Westen zurückzahlen. Und auf einmal fehlten die Devisen praktisch. Dafür musste die Zentralbank sehr viele Reserven verkaufen, in den Markt bringen, weil zu der Zeit flossen die Devisen nur raus und es gab nichts rein.
Seit 2-3 Jahren geht es wieder bergauf. Die Chemnitzer erholen sich von den Exporteinbußen, machen inzwischen rund 20% ihrer Verluste wieder wett. Auch dank eines neuen Investitionsprogramms der russischen Regierung.
Das sind Projekte speziell in der Eisenbahnindustrie. Wir stellen also Maschinen her, auch zur Fertigung bzw. Bearbeitung von Eisenbahnradsätzen. Und dort hat es ein Programm des russischen Staates gegeben. Seit 2017 ist das aufgesetzt, in dem viele neue Trassen gebaut wurden und in dem Zusammenhang natürlich auch entsprechende Technik benötigt wird für die Züge, die darauf fahren.
Auch die Elektrosteckerfirma Balz aus Freiwalde hat eine neue Nische im Russlandhandel entdeckt. Sie baut Ladestationen für Elektroautos. Zusätzlich zu den Sanktionen macht den Unternehmen Ost wie West die Corona-Pandemie zu schaffen. Nicht nur auf die Chemnitzer Maschinenbauer könnten weit größere Probleme zukommen.
Sabine Adler über die Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland.